Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Privatdozent Dr. Tobias Weißmüller zum Thema Gallenwegserkrankungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Tobias. Tobias, du bist Chefarzt einer großen gastroenterologischen Klinik in Berlin. Du warst schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast und hast über wichtige gastroenterologische Themen gesprochen. Das letzte Mal haben wir uns getroffen, da haben wir über mehrere hepatologische Themen gesprochen. Wir bleiben jetzt in dem Organ an sich, wollen heute sprechen über die Gallenwegs- oder Gallengangserkrankungen. Du weißt, das Ganze ist hier breit angelegtes Publikum. Das heißt, ich wollte dich fragen, ob du uns vielleicht nochmal so ein bisschen anatomisch abholen kannst, wenn wir jetzt über die Gallengangserkrankungen sprechen. Mhm. Wo sind wir da? Über was sprechen wir da?
Ja, vielen Dank, Kai. Ich freue mich auch, heute wieder dabei zu sein. Wir hatten beim letzten Mal ja über die Hepatitiden gesprochen, also die Leberentzündung, bei denen sich das Leberparenchym aus welcher Ursache auch immer entzündet. Und es gibt eine ganze Reihe Krankheiten, die eben das eigentliche Lebergewebe betreffen. Aber eine der Aufgaben der Leber ist ja die Produktion von Galleflüssigkeit. Und die Galleflüssigkeit muss drainiert werden aus der Leber in die Gallenwege. Die Gallenwege wiederum münden dann in den Dünndarm und dort wird die Galle sezerniert und ein Teil der Galle wird in der Gallenblase gespeichert. Also das ist, worüber wir anatomisch sprechen. Die Gallenwege als eigenständige Funktionseinheit im großen Organ Leber und die Gallenwege haben halt auch eine Reihe von typischen Erkrankungen, die sich anders äußern und auch komplett anders behandelt werden als Lebererkrankungen. Und weil das Ganze immer so ein bisschen untergeht, unter Lebererkrankungen wollte ich einfach heute nochmal den Podcast auf diesen Bereich fokussieren, weil man da doch diagnostisch, klinisch und therapeutisch komplett anders vorgeht und die Patienten auch ganz anders einzuschätzen sind als die Patienten mit einer Hepatitis oder mit einer Leberzirrhose. Und genau, da würde ich gerne heute mit dir drüber sprechen.
Ja, das macht total Sinn. Es gibt ja eine Volkserkrankung im Bereich der Gallenwege, also die Gallensteine. Das, glaube ich, können wir heute nicht komplett abdecken. Das ist einfach zu groß, aber wir werden es einmal zumindest anreißen. Lass uns nochmal vorne anfangen. Jemand, der eine Erkrankung der Gallenwege hat, wie präsentiert er sich klinisch? Welche klinischen Leitsymptome hat der?
Genau, also das Leitsymptom, was wir bei vielen Gallenwegserkrankungen haben, was nicht immer ganz ausgeprägt sein muss, aber im Prinzip, worauf wir achten, ist der Ikterus oder Gelbsucht. Die Gallenwege dienen ja dazu, die Gallenflüssigkeit zu drainieren und in den Dünndarm abzugeben. Und wenn da irgendeine Engstelle ist, das nicht mehr fließen kann, dann führt das in der Regel zu, dass die Galle sich staut und dann kommt es zu einem Ikterus. Beim Ikterus unterscheiden wir den prähepatischen Ikterus. Das heißt, das Problem ist zu hoher Anfall an Bilirubin. Das tritt eher bei Hämolysen auf, in erster Linie aber auch schon bei eigentlichen Lebererkrankungen, wenn die Leber nicht mehr in der Lage ist, das Bilirubin überhaupt zu verstoffwechseln. Wir unterscheiden den intrahepatischen Ikterus, bei dem wir praktisch so ein Mischbild haben. Das ist typisch bei den Lebererkrankungen. Sowohl das direkte als auch das indirekte Bilirubin oder konjugierte und unkonjugierte Bilirubin sind erhöht. Die Leber dient ja dazu, dass sie eben das Bilirubin in eine andere Form bringt, konjugiert, um es dann ausscheiden zu können. Und bei den Gallenwegserkrankungen ist eben vor allem das konjugierte Bilirubin oder direkte Bilirubin erhöht. Das kann das Labor entsprechend nachweisen und dann wissen wir haben das Problem nicht mehr in der Leber selber, sondern eben in dem Abschnitt nach der Leber, wenn die Leberzellen ihre Aufgaben der Konjugation schon durchgeführt haben. Also das wäre das, was wir klinisch sehen. Der Patient ist gelb und laborchemisch finden wir ein erhöhtes Bilirubin und zwar ein konjugiertes Bilirubin, was erhöht ist. Muss aber nicht immer ganz eindrücklich sein. Es gibt auch Gallenwegserkrankungen, die bei denen das Bilirubin noch gar nicht erhöht ist und die dann nur auffallen, zum Beispiel durch Ikterus. durch Pruritus, also Juckreiz. Ja, auch das kommt immer mal wieder vor, dass Patientinnen und Patienten zunächst zum Hautarzt gehen, weil sie Juckreiz haben und dann sich irgendwann herausstellt, ja, die haben eine Gallenwegserkrankung und die Gallensäuren werden nicht mehr richtig sezerniert, lagern sich in der Haut ab und der Patient leidet unter quälendem Juckreiz. Das ist auch so ein typisches Symptom. Also Ikterus haben wir besprochen, Pruritus. Und bei schwerwiegender Cholestase, also Gallestau, kommt es dann auch zu den typischen Merkmalen eines entfärbten Stuhls. Der Stuhl ist ganz hell, lehmfarben, manchmal fast weiß, weil eben das Bilirubin im Stuhl fehlt. Und der Urin ist typischerweise dann ganz dunkel, manchmal so ein bisschen schaumig. Auch das berichten die Patientinnen und Patienten, gehört ebenfalls zu diesen Merkmalen der Cholestase.
Darf ich kurz nachfragen, Ikterus, also die Gelbfärbung der Haut insbesondere, die kann ich da auch besonders gut in den Skleren sehen, ne? Also im Bereich der Augen, ist das richtig?
Also die Augenhaut ist ja, die Skleren sind eben weiß beim Menschen und dadurch fällt es da als erstes auf. Ja? Und wenn ich gerade Leute, die aus dem Urlaub zurückkommen, schon so eine gebräunte Haut haben, dann fällt das tatsächlich gar nicht so auf. Manchmal denken die Leute auch, ach ja, ich habe so ein schön braunes Hautkolorit und das ist eigentlich der Ikterus. Und an den Skleren sieht man es besonders deutlich. Das ist richtig, genau.
Und die zweite Frage, die ich hatte, ist, tun denn Gallengangserkrankungen weh? Also sind die auch mit Schmerzen assoziiert?
Mhm. Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen den einzelnen Gallenwegserkrankungen. Und zwar sprechen wir entweder vom schmerzlosen Ikterus, was leider bei einigen Gallenwegserkrankungen der Fall ist. Und zwar meistens ist das eher ein schlechtes Zeichen, weist eher auf Malignome zum Beispiel hin. Während wenn der Patient ikterisch ist, gelb ist und Schmerzen hat, dann ist das eigentlich so das typische Zeichen für Gallensteine, die im Gallengang festsetzen und dann zu Gallenkoliken führen. Also man kann sich das so vorstellen, die Gallensteine entstehen ja meistens in der Gallenblase. Manchmal auch, wenn keine Gallenblase mehr da ist, können sie in den Gallenwegen entstehen. Und wenn die dann aus dem Gallengang abgegeben werden sollen, über die Papille klemmen die sich da ein und das führt eben zu Koliken. Genauso wie eine Nierenkolik durch einen eingeklemmten Harnleiterstein hervorgerufen wird, führt eben ein eingeklemmter Gallengangstein zu einer Gallengangskolik. Kann dann auch mal zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung führen. Das hatten wir in einem der früheren Podcasts mal besprochen. Wenn so ein Gallenstein in der Papille festsitzt, wo auch der Pankreasgang mündet, kann das Pankreassekret nicht mehr abfließen und eine Pankreatitis machen. Aber auch unabhängig davon, auch ohne Pankreatitis, kann man eine sehr schmerzhafte Gallenkolik kriegen. Ist für den Patienten oder die Patientin extrem unangenehm, aber eigentlich ein gutes Zeichen, weil es dann wahrscheinlich was Harmloses, was gut Behandelbares ist, nämlich der Gallenstein. Wenn der Ikterus auftritt und nicht wehtut, dann läuten bei uns eigentlich alle Alarmglocken, weil dann ist es gar nicht so selten, dass dort eine Stenose vorliegt und leider sind ein Großteil der Stenosen bedingt durch maligne Gallenwegserkrankungen, durch Gallenwegstumore, was wir dann zunächst versuchen nachzuweisen oder auszuschließen.
Dann lass uns bitte zur Diagnostik kommen. Also angenommen, es wird sich ein Patient präsentieren mit den typischen klinischen Zeichen, also Ikterus, Skleren-Ikterus, vielleicht sogar Schmerzen auch dazu. Was würde man an Diagnostik machen? Du hast gerade schon von dem Bilirubin gesprochen, von dem direkten Bilirubin. Mhm. Das heißt, ich würde Blutuntersuchungen machen, oder?
Genau, also einmal die Standardblutuntersuchung, natürlich ein Blutbild, die Gerinnung, wenn die Galle nicht mehr nicht mehr abgegeben wird, dann können auch die fettlöslichen Vitamine nicht mehr aufgenommen werden und dann kommt es häufig zu Gerinnungsstörungen, deswegen gehört das auch dazu. Und dann eben die typischen Marker der Cholestase, das ist neben dem Bilirubin die alkalische Phosphatase, die noch relativ spezifisch ist für Gallenwegserkrankungen beim Erwachsenen. Bei Kindern ist das nicht so hilfreich, weil es da auch noch die Knochen-AP gibt im Rahmen des Wachstums. Aber bei Erwachsenen ist die alkalische Phosphatase eigentlich immer erhöht, wenn ich eine Gallenwegsproblematik habe. Und die Gamma-GT ist auch noch eines der klassischen Cholestase-Enzyme. Differentialdiagnostisch gucken wir uns natürlich auch die anderen Leberwerte, sprich die Transaminasen an. Das wären die Labormarker. Wenn ich jetzt Hinweise habe, es könnte eine maligne Erkrankung sein, dann würde ich noch das CA19-9 als Tumormarker für Pankreaskarzinom und Gallengangskarzinom mir anschauen. Wenn ich Verdacht auf autoimmune Geheimwegserkrankungen habe, da können wir gleich noch ein bisschen genauer drüber reden, dann würde ich mir schon mal das IgG4, das ist ein typischer Marker, der zwar selten erhöht ist, aber wenn erhöht ist, sehr spezifisch für eine gut behandelbare autoimmune Geheimwegserkrankung. Und ja, wenn ich sonst an autoimmune Geheimwegserkrankungen denke, dann vor allem an die primärbiliäre Cholangitis, da würde ich noch die AMAs, also die antimitochondrialen Antikörper, zumindest abnehmen. Das wäre so an Labor, das, was so mindestens dazugehört. Je nachdem, wenn der Patient Fieber hat, natürlich auch noch CRP. Häufig geht ja so ein eingeklemmter Gallenstein auch mit einer Gallenwegsentzündung nach Cholangitis einher. Das würde ich mir entsprechend dann auch nochmal anschauen. Und dann der nächste wichtige Schritt ist die Bildgebung. Das ist vor allem der Ultraschall erstmal als Basisdiagnostik in der Klinik gut verfügbar. Viele Patienten, wenn sie starke Bauchschmerzen haben, haben natürlich auch schon mal ein CT bekommen in der Notaufnahme. Ist ja mittlerweile heute fast Standard sozusagen. Und dann geht es darum, haben wir gestaute Gallenwege in der Bildgebung, im Ultraschall zum Beispiel. Dann kann man überlegen, wenn ich eher Verdacht habe, weil der Patient Schmerzen hat, ich sehe aber keinen Gallenstein, dass ich eine Endosonographie mache, also ein Ultraschall von innen. Damit kann ich mir dann den Gallengang ganz genau anschauen mit einer sehr hohen Auflösung und im Prinzip nachweisen oder ausschließen, ob ein Gallenstein im Gallengang vorliegt, eingeklemmt ist und die Beschwerden verursacht. Wenn ich das nicht nachweisen kann, dann kann man zusätzlich als Bildgebendiagnostik auch noch eine MRCP machen, also eine Magnetresonanztomographie mit einer spezifischen Sequenz zum Nachweis der Gallenwege. Also Bildgebung ist der Ultraschall, die Endosonographie und heutzutage die MRT mit MRCP.
Was würdest du sagen? Du hast ja gesagt gerade, dass die CT-Abdomenuntersuchung ja fast schon zum Standard gehört. Ist das eine Modalität, die gut geeignet ist, um Gallenwegserkrankungen nachweisen zu können? Oder wiegt einem das in falscher Sicherheit?
Ja, genau. Also es ist sicher nicht das primär optimale Verfahren. Eine schwere, ausgeprägte Cholestase würde ich da aber sehen. Aber wenn ich mir die Gallenwege genau anschauen möchte, brauche ich die Endosonographie oder die MRT mit MRCP. Das sind eigentlich die bildgebenden Verfahren für die Gallenwege. Die CT-Untersuchung ist trotzdem als eine grobe Einschätzung in der Notfallsituation bei Patienten mit einem akuten Abdomen halt immer gefragt. Deswegen liegt die häufig einfach schon vor. Und bei einer ausgeprägten Cholestase, wenn ich eben zum Beispiel ein Malignom in den Gallenwegen habe oder auch einen eingeklemmten Stein, dann sieht man auch schon im CT die Cholestase recht gut. Aber ich kann halt nicht die Morphologie der Gallenwege da gut darstellen.
Ich weiß nicht, ob du das beschreiben kannst. Das ist ja ein Podcast zum Hören. Sonografisch, wenn man sich dieses Szenario anschaut, zum Beispiel vielleicht auch mit einer entzündlichen mit Reaktion der Gallenblase, wie stellt sich das dar im Ultraschall?
Gut, wenn es jetzt in Richtung Gallenblase, also Gallenblasenentzündung geht, dann sieht man typischerweise eine Verdickung der Gallenblasenwand, eine Dreischichtung. Häufig haben wir aber keine Cholezystitis, sondern eben eine Cholangitis. Der sehr geübte Ultraschaller wird auf jeden Fall den weiten Gallengang sehen und wird eventuell auch schon dort eine Wandverdickung sehen. Das sieht man in der Endosonographie dann noch viel deutlicher. Da kann man durchaus dann auch nicht nur das Lumen der Gallenwege beurteilen, sondern auch mal eine Verdickung der Gallenblasenwand sehen, kann Lymphknoten im Leberhilus sehen, als Zeichen dieser chronischen Entzündung zum Beispiel. Je nachdem, wie ausgeprägt die Cholestase ist, sehen wir halt die erweiterten Gallenwege dann auch im Leberparenchym bis weit in die Peripherie hinein und können damit das Ausmaß der Cholestase etwas abschätzen und zusammen mit den entsprechenden Laborparametern können wir einschätzen, ob das Problem eben jetzt ein Abflusshindernis ist oder ob die Cholestase eben eher auf einer mikroskopischen Ebene vorliegt, wie bei solchen Erkrankungen wie der primärbiliären Cholangitis, wo wir eben keine ausgeprägte, makroskopisch fassbare Cholestase haben und trotzdem der Patient gelb ist, weil eben der Abfluss in den kleinsten Gallenwegen nicht mehr funktioniert durch eine chronische Entzündung. Mhm.
So ein bisschen hast du es gerade schon angerissen mit der Choledocholithiasis, das ist ein schwieriges Wort. Also wie die sich klinisch präsentiert. Du hast auch gerade gesagt, dass die Endosonografie, also die endoskopisch durchgeführte Sonografie, dass die Mittel der Wahl ist, häufig, um ja, hochauflösende Bilder zu bekommen. Kann man, wenn man dann vor Ort ist, auch was gegen die Steine, gegen die Obstruktion, nicht die Obstruktion, gegen den Verschluss der Gallenwege etwas tun? Mhm. Also kann man die auch bergen, dann diese Steine?
Genau, das ist eigentlich das Schöne, dass wir das häufig dann gleich mit der Therapie kombinieren können. Wenn wir den Patienten haben mit Ikterus und Schmerzen und dann den Stein nachgewiesen haben in der Endosonografie, dann schließt sich daran eigentlich gleich eine ERC an, also eine endoskopische retrogradiale Angiografie, häufig auch mit Darstellung des Pankreasganges, eher versehentlich, aber kommt halt oft vor, also ERCP für Pankreatikografie. Und mittels der ERC führen wir zunächst einen Katheter in die Gallenwege ein, spritzen Kontrastmittel, können dann die Gallenwege auch nochmal sehr gut in der Kontrastmitteldarstellung darstellen. Und der Stein stellt sich dann als Aussparung dar. Dort ist eben kein Kontrastmittel. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir die Öffnung der Gallenwege in den Zwölffingerdarm etwas erweitern, indem wir einen kleinen Schnitt machen, also die Papille aufschneiden, eine Papillotomie durchführen. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, die Steine zu bergen. Wenn das so kleine Steine sind, ich würde mal sagen in der Größe wie ein Maiskorn oder eine Erbse, dann kann man das eigentlich problemlos herausziehen. Wenn es sehr große Steine sind, dann muss man die häufig vorher zerkleinern. Das kann man mit einem Körbchen machen, also einem kleinen Drahtkörbchen, was um den Stein herumgeführt wird und dann langsam zugezogen wird und dann kann der Stein damit zertrümmert werden. Und was wir heute auch mittlerweile gut machen können, weil wir die entsprechenden Geräte dafür haben, ist, dass wir mit einer kleinen Optik, mit einem Durchmesser von etwa 3 Millimetern durch die Papille in die Gallenwege eingehen und dann unter Sicht so einen Stein zertrümmern mit speziellen elektrischen Sonden oder auch einige Zentren machen das noch mit Lasersonden. Ähnlich wie das in der Urologie auch üblich ist, kann man unter Sicht die Steine dann zertrümmern, auch sehr große Steine. Es gibt Patientinnen und Patienten, die kommen mit mehreren Zentimeter großen Steinen, die sich im Gallengang festgesetzt haben und die kann man dann unter Sicht eben gut zertrümmern und dann die Bruchstücke bergen und damit das Problem lösen. Wenn das Problem gelöst ist, dann wird in der Regel anschließend der Patient den Chirurgen vorgestellt, damit die Gallenblase entfernt wird als Quelle dieser Steine. Das wäre das bei den Gallensteinen. Und wenn wir eben den Patienten haben, der leider keine Steine hat, sondern einen Tumor der Gallenwege und das kombiniert ist zum Beispiel mit einer bakteriellen Gallenwegsentzündung, Cholangitis, dann muss man das natürlich auch behandeln. Das machen wir in der Regel erstmal dadurch, dass wir dort einen Stent einlegen, also ein Plastik- oder Metallröhrchen, je nach Konstellation, wenn der Patient noch operabel ist oder man zumindest die Hoffnung darauf hat, dann würde man eher ein Plastikröhrchen einlegen, weil das letztendlich jederzeit wieder entfernt werden kann und erstmal für die Akutsituation dient. Haben wir einen Patienten, wo wir schon sehen, der ist voller Lebermetastasen oder er ist einfach aufgrund des Allgemeinzustandes nicht mehr in einem operablen Zustand, dann versuchen wir gerne mit Metallstents zu arbeiten, die einfach deutlich länger halten, aber auch zigfach teurer sind. Also das würde sich nicht lohnen für einen Patienten, der einige Tage später schon operiert wird. Aber bei einer Palliativsituation, in der nicht mehr operabel ist, da wäre der Metallstent die Lösung der Wahl, um den Gallefluss erstmal wieder zu erlauben und den Patienten in einen chemotherapiefähigen Zustand zu bringen.
Die Cholezystektomie ist immer dann Folge, wenn man Steine in den Gallenwegen hatten, die zu Symptomen geführt haben, ist das so? Also wäre das dann,
ja. Ganz klare Leitlinienempfehlung. Wenn eine Cholelithiasis vorlag und der Patient bekanntermaßen Gallenstein in seiner Gallenblase hat, dann muss danach die Gallenblase raus, sonst wird das Problem immer wieder auftreten. Mhm. Gibt natürlich selten mal Fälle, wo der Patient schon so alt und so krank ist, dass man sich selbst die Cholezystektomien nicht mehr erlauben mag bei dem Menschen. Dann gibt es andere Möglichkeiten, das zu lösen. Wir legen manchmal Drainagen in die Gallenblase ein zum Beispiel. Oder wir versorgen ihn halt dauerhaft auch mit mehreren Stents, um erstmal den Abgang von weiteren Steinen zu ermöglichen, damit die ihm keine Beschwerden mehr machen. Aber ich sag mal, zu 99% kommt die Gallenblase raus.
Okay. Ein deutlich selteneres Krankheitsbild scheint das mit den Autoimmun-Gallengangs- oder Gallenwegserkrankungen zu sein. Da hast du gerade schon ein bisschen was zu gesagt, was möglicherweise die Labordiagnostik betrifft. Gibt es unterschiedliche, also vielleicht kannst du noch mal was zur Häufigkeit an sich sagen. Wie häufig kommen solche Autoimmunerkrankungen vor, erstens? Und zweitens, welche groben Unterteilungen gibt es da?
Genau, also das sind die letztendlich seltenen Autoimmun-Lebererkrankungen. Wir hatten ja beim Leber-Podcast schon was über die Autoimmun-Hepatitis gesprochen. Die betrifft eben nicht die Gallenwege, sondern die Leber selber. Aber dann gibt es zwei weitere Erkrankungen. Einmal die primärbiliäre Cholangitis. Die hatte ich vorhin ja schon erwähnt. Das ist eine Erkrankung, bei der die allerkleinsten Gallenwege entzündet sind auf mikroskopischer Ebene. Das hat so eine Häufigkeit von etwa 40 PatientInnen in erster Linie pro 100.000 Einwohner. Also eine seltene Erkrankung. Betrifft vor allem Frauen. 9 von 10 Patienten sind weiblich. Die hat fast immer als Marker positive antimitochondriale Antikörper, also AMAs, häufig mit einem bestimmten Zielantigen, AMA-M2. Gibt selten auch mal Patienten, die keine AMAs haben, aber dafür bestimmte antinukleare Antikörper. Also das ist letztendlich eine immunologische, serologische Diagnostik, die uns der Diagnose verhilft. Wenn wir damit nicht weiterkommen, kann man auch noch eine Leberbiopsie nehmen und versuchen, es daran zu sichern. Das Gute ist, die primärbiliäre Cholangitis ist in der Regel sehr gut medikamentös behandelbar mit Ursodesoxycholsäure. Wenn man es also früh diagnostiziert, kann man das gut behandeln. Früher hieß die Erkrankung primärbiliäre Zirrhose, weil initial, als man das noch nicht so verstanden hatte, viele Patientinnen irgendwann eine biliäre Zirrhose entwickelt haben. Dieser Begriff wurde vor einigen Jahren verlassen und das Ganze nennt sich jetzt nicht mehr primärbiliäre Zirrhose, sondern primärbiliäre Cholangitis, weil wir eben fast keine Zirrhosen mehr sehen, weil wir die Erkrankung so gut behandeln können. Also PBC ist das eine und das andere ist die PSC, die primär sklerosierende Cholangitis. Das ist eine Erkrankung, bei der eher die mittelgroßen und großen Gallenwege betroffen sind und vernarben. Es bilden sich so Fibrose-Lamellen um die Gallenwege herum. Man sagt zwiebelschalenartig im pathologischen Bild. Und diese Erkrankung betrifft etwas häufiger Männer als Frauen, wirkt also so ein bisschen gegenteilig gegenüber der PBC und ist sehr häufig mit Autoimmunen Darmerkrankungen assoziiert. 2/3 dieser Patientinnen und Patienten haben interessanterweise auch eine Colitis ulcerosa oder einen Morbus Crohn. Diese Erkrankung ist leider sehr schwer behandelbar. Es gibt da kein richtig effektives Medikament. Man versucht auch dort Ursodesoxycholsäure einzusetzen. Es verbessert häufig auch die Laborwerte, aber bislang konnte da noch nicht gezeigt werden, dass damit die Prognose signifikant verkürzt wird. Und was wir dort vor allem machen, ist auch letztendlich endoskopisch die mit dieser PSC-assoziierten Strukturen der Gallenwege aufzudehnen. Bei der PSC ist auch wichtig, dass das gerne zum Gallengangskrebs führt. Also die Patienten haben ein Risiko pro Jahr, dass etwa 1% dieser Patienten einen Gallengangskrebs entwickelt. Und das ist sehr schwierig auseinanderzuhalten, wenn ich eine Engstelle habe, ob das nur durch die Entzündung verursacht wird oder eben schon durch einen Tumor. Und das ist eben die Herausforderung für uns Kliniker, da zum einen die Engstellen zu behandeln, aber auch immer wieder auszuschließen, ob es bösartig oder gutartig ist. Die PSC ist insgesamt auch selten, etwa 10 pro 100.000 Einwohnerfälle kann man damit rechnen. Aber vor allem bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, muss man, wenn die Leberwerte hochgehen, immer differenzialdiagnostisch an eine PSC denken.
Das sind diese zwei wichtigen Autoimmun-Gallenwegserkrankungen.
Genau, eine habe ich jetzt noch unterschlagen, das ist die IgG4-assoziierte Cholangitis. IgG4 ist letztendlich ein Phänomen, was alle möglichen Organe betreffen kann. Das finden wir vor allem auch an der Bauchspeicheldrüse, aber auch an anderen Speicheldrüsen und auch an anderen gastrointestinalen Organen, dass wir eine Entzündung mit IgG4-positiven Plasmazellen haben. Man weiß noch gar nicht so viel der Erkrankung. Was man aber weiß, ist, dass sie gut anspricht auf eine immunsuppressive Therapie mit Steroiden. Was die anderen beiden Erkrankungen nicht machen, die PBC und die PSC, kann man eigentlich nicht immunsuppressiv behandeln, obwohl es autoimmune Erkrankungen sind. Und die IgG4-assoziierte Cholangitis kann man, die spricht eigentlich, das ist fast ein diagnostisches Kriterium, gut auf Steroidtherapien an. Und deswegen ist das so ein bisschen der Joker. Also wir bestimmen immer IgG4, um, wenn wir es denn nachweisen, dann auch entsprechend therapieren zu können. Und dann verschwinden diese Stenosen. Das ist ganz beeindruckend. Aber das ist noch seltener eigentlich als die anderen beiden Gallenwegserkrankungen. Und es gibt noch die sogenannten sekundärsklerosierenden Cholangitiden. Das kam so im Rahmen der Corona-Pandemie etwas auf. Wir kennen es aber im Prinzip schon lange von Intensivpatienten. Die Gallenwege sind ja sowas wie die Achillesferse der Leber, sagt man. Also eigentlich der Bereich, die Leber an sich ist ja ein Organ, was sich sehr schnell regeneriert, was viel Stress aushält. Da muss man schon ordentlich toxische Substanzen zuführen, damit es zu einer schweren Leberschädigung kommt. Das gilt nicht für die Gallenwege. Die sind extrem empfindlich, vor allem auch auf Ischämien. Also wenn ich Patientinnen und Patienten habe, die zum Beispiel hochdosiert mit Katecholamin behandelt werden, das sind klassischerweise Intensivpatientinnen und Patienten, dann kann es dadurch alleine schon zu einer Schädigung der Gallenwege kommen, durch diese Ischämie, die induziert wird. Und dann kommt es zu einem Bild, was ganz ähnlich aussieht wie die primär sklerosierende Cholangitis, mit Engstellen der Gallenwege, mit Vernarbung der Gallenwege. Und das nennt man eben sekundärsklerosierende Cholangitis, häufig halt bei Intensivpatienten. Und im Rahmen dieser ganzen Patienten, die unter Corona schwerst krank waren und beatmet werden mussten, auf Intensivstationen lagen, hat man das dann gehäuft gesehen. Aber es ist im Prinzip ein lang bekanntes Krankheitsbild. Und sekundärsklerosierende Cholangitiden können halt auch mal durch andere toxische Substanzen auftreten, durch schwere Infektionen der Gallenwege, durch unbehandelte Gallensteine, dann sieht man das eben auch so ein Bild von Vernarbung der Gallenwege. Mhm. Und das behandelt man dann in erster Linie auch ähnlich wie die PSC, indem man diese Strukturen immer wieder versucht aufzudehnen. Aber es gibt leider doch gar nicht so wenige Patientinnen und Patienten, die dann irgendwann auf der Warteliste für eine Lebertransplantation landen, weil die Therapieoptionen doch eher beschränkt sind.
Kernsymptom der autoimmunen Gallengangserkrankung wäre aber auch der schmerzlose Ikterus, richtig?
Ja, und je nachdem bei der PST und der SST ja, auch verbunden mit einer Cholangitis, also mit einer Entzündung, mit Fieber. Manchmal am Anfang gar nicht so ekterisch, aber die haben häufig dann schon eine Cholangitis, weil sich eine bakterielle Superinfektion draufsetzt. Die PBC, die hat häufig auch einen stark ausgeprägten Pruritus. Das ist, worunter ein Großteil dieser Patientinnen leidet. Die sind gar nicht mal so ekterisch, aber haben ausgeprägten Pruritus.
Lass uns bitte zum Schluss nochmal über die Tumore der Gallenwege sprechen. Welche Form von Epithel haben wir da oder welche Form von Zellen haben wir da überhaupt vorliegen, beziehungsweise welche Tumore resultieren daraus? Gibt es da unterschiedliche Typen? Sind die alle maligne? Gibt es auch benigne Tumore?
Ja, also benigne sind leider selten, hat man auch mal ganz gelegentlich, dass es da zu gutartigen oder auch zu präneoplastischen Veränderungen kommt, also Adenomen, bei denen man aber dann eine starke Schleimbildung hat, die irgendwann auch dann bösartig werden können. Also ich sag mal semi-maligne sozusagen. Also muzinöse Tumore letztendlich. Es gibt dann natürlich Metastasen, die auf die Gallenwege draufdrücken, also andere Tumoren, die in die Leber gestreut haben und auch die Gallenwege dann verengen. Auch die können wir dann durch Stent-Einlagen ganz gut erstmal symptomatisch in den Griff kriegen. Das Wichtige bei den Gallenwegstumoren sind aber die gallenwegseigenen Tumoren und das sind Adenome letztendlich, wir dort haben. Das sind seltene Tumoren im Vergleich zu anderen Adenomen wie dem Darmkrebs, Speiseröhrenkrebs und so ist das Gallengangskarzinom selten. Aber man muss vor allem bei Patienten mit chronischen Gallenwegserkrankungen das differenzialdiagnostisch in Betracht ziehen. Wichtig zu erwähnen wäre auch noch das Pankreaskarzinom, was eben, wenn es im Pankreaskopf lokalisiert ist, auch zu einer Einengung der Gallenwege führt. Und in dem Fall ja auch ein Adenokarzinom ist. und dann auch palliativ behandelt werden kann, indem man dort einen Stent einlegt, damit die Galle erstmal wieder abfließen kann. Wenn es ein Pankreaskarzinom ist, ist aber, solange es noch nicht gestreut hat, eigentlich der erste Weg zum Chirurgen, damit er den Pankreaskopf resiziert und damit das Karzinom behandelt.
Ja. Wie sieht die Therapie der Adenokarzinome isoliert in den Gallenwegen aus?
Wenn es noch nicht gestreut hat und der Patient in einem operablen Zustand ist, muss man schauen, wo das Karzinom sitzt. Es gibt einmal die intrahepatischen Gallenwegskarzinome, also die als eine Leberraumforderung imponieren. Da kann man durchaus über eine Leberteilresektion eine kurative Situation erreichen. Dann gibt es aber auch die extrahepatischen Gallenwegskarzinome, also die Karzinome, die im den großen Gallenwegen sitzen. Wenn das im distalen Gallengang sich befindet, also kurz vor der Mündung des Gallengangs in den Dünndarm und es eben noch nicht gestreut hat, dann ist das auch operabel durch eine Pankreas- und Duodenalresektion, die heutzutage häufig pyloruserhaltend durchgeführt wird, also die sogenannte Whipple'sche Operation. Ein sehr großer Eingriff, der auch eine gewisse Erfahrung des Operateurs erfordert und daher in der Regel an Pankreaszentren durchgeführt werden sollte. Genauso wie eben das Pankreaskarzinom auch. Am schwierigsten wird es eigentlich dann, wenn der Tumor genau im Gallengangshilus sitzt, also da, wo sich rechter und linker Gallengang aufspreizen, weil er da operativ nur schwer zu entfernen ist, ohne dass man zu viel Leber mit entfernen müsste. Und in diesen Situationen kommen häufig dann nur palliative Verfahren in Frage. Diese Patientinnen und Patienten müssen aber alle in spezialisierten Tumorboards besprochen werden, um gemeinsam mit Radiologen, mit Chirurgen und eben den Gastroenterologen zu entscheiden, liegt noch eine operable Situation vor oder nicht. Aber gerade im Bereich des Hilos, also zentral in der Leber, ist es operativ häufig schwierig bis unmöglich, da noch kurativ tätig zu sein. Und dann kommt eben die Palliation als nächster Schritt in Frage. Und das ist eine Systemchemotherapie. Da gibt es in den letzten Jahren auch viele Fortschritte mit immunbasierten Therapien, die bei bestimmten Patienten mit bestimmten molekularen Markern zu sehr schönen Ergebnissen führen. Ansonsten war die Prognose gerade unter der klassischen Chemotherapie auch nicht besonders gut mit einem mittleren Überleben von damals noch so etwa 11-12 Monaten. Also ähnlich wie auch beim Pankreaskarzinom eher eine schlechte Prognose. Mhm. Was wir noch gerne machen, ist halt als Endoskopiker den Galleabfluss zu verbessern. Und dazu kann man neben der Stent-Einlage auch noch Lokaltherapien durchführen. Also wir versuchen, den Tumor zu veröden. Das geht einmal mit Hitze, indem man eine Sonde einbringt, die eben das Tumorgewebe erhitzt und damit zu einer gewissen Destruktion führt und den Galleabfluss wieder verbessert und wahrscheinlich auch das Ansprechen auf die Chemotherapie etwas verbessert. Und das andere ist, mit Laserlicht kann man versuchen, den Tumor zu veröden. Das sind so die beiden lokalen Maßnahmen, die wir noch unterstützend einbringen. Alles in der Palliativsituation. Jeder Patient, der irgendwie operabel ist, versuchen wir natürlich, den kurativen Ansatz zu ermöglichen.
Bias, vielen, vielen Dank, dass du uns so einen kompakten Überblick über die Erkrankung der Gallenwege gegeben hast. In das eine oder andere Detail müssen wir nochmal rein. Auf jeden Fall haben wir uns ja auf die Liste geschrieben, dass wir nochmal einen Podcast zu den Gallensteinen an sich machen. Zu der Volkskrankheit und aber hier erst einmal vielen, vielen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Danke, hat mich auch sehr gefreut. Bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.